Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Mit Astrid Ravol im Studio. Schönen guten Abend. Der Deutsche Fußballbund und seine Versprechen. Die Fans sagen, die werden nicht eingehalten und eskalieren wegen der Kollektivstrafen, die es eigentlich nicht mehr geben sollte, den Konflikt mit dem DFB. Da sprechen wir gleich mit Max-Jakob Ost drüber, der sich natürlich auch unter diesem Gesichtspunkt die heutigen Bundesliga-Partien angeschaut hat. Und es gibt noch ein DFB-Versprechen, das nicht gehalten wird, sagt jedenfalls Thomas Kistner von der Süddeutschen Zeitung. Fritz Keller, der DFB-Präsident, liebäugelt offenbar mit Aufgaben in der FIFA. Etwas, was er vor seinem Amtsantritt als Präsident der Reformen kategorisch ausgeschlossen hatte. Auch dazu sprechen wir gleich und erfahren zudem von Ski-Bundestrainer Christian Schweiger, was für ihn das A und O des Erfolgs ist. Spieltag 25 in der Fußball-Bundesliga und da treffen mit Borussia Mönchengladbach und Dortmund gleich die beiden Mannschaften aufeinander, deren Fanlager sich im Streit mit dem DFB verbündet hatten. Nach der Kollektivstrafe gegen die Dortmund-Anhänger, die jetzt für 2 Jahre von den Auswärtsspielen in Hoffenheim ausgeschlossen sind, hatten sich die Gladbach-Fans ja solidarisiert und ebenfalls Schmähplakate gegen Hoffenheims Geldgeber Dietmar Hopp gezeigt. Fußball-Podcaster Max-Jakob Ost ist jetzt in der Leitung, bekannt unter anderem vom Rasenfunk-Podcast. Lassen Sie uns doch zunächst zum aktuellen Spiel gehen, Herr Ost. Kurz vor der Halbzeit, Gladbach gegen Dortmund. Wie läuft die Partie bislang?
Ja, hallo, schönen guten Abend. Es läuft maximal bitter gerade für die eine Borussia, nämlich für die aus Mönchengladbach, und ganz gut für die andere Borussia, nämlich für die Dortmunder. Die Gladbacher haben die großen Chancen, die sie nicht nutzen können, machen einen Fehler, der wird dann bestraft. Thorgan Hazard schon in der 8. Minute mit dem 1:0 und vielleicht sogar noch schmerzhafter im wahrsten Sinne des Wortes. Dennis Zakaria ist verletzt ausgefallen. In der 30. Minute hat er sich verletzt. Vom eigenen Mann gefoult von Roman Bürki bei einer Rettungsaktion. Für ihn spielt jetzt Toni Janschke. Läuft also gerade nicht so gut für Gladbach.
42 Minuten sind gleich rum. Wir sind also kurz vor der Halbzeit. 1:0 führt Dortmund in Gladbach. Sie sind ja selbst nicht im Stadion, sondern auch auf die Fernsehbilder und Social-Media-Quellen, wie wir angewiesen. Haben die Fans die Aufmerksamkeitsbühne heute genutzt und wieder mit Plakaten provoziert?
Die Fans haben die Bühne genutzt, aber sie vom Fernsehen zumindest nicht bekommen. Das muss man so deutlich sagen. Man konnte über die sozialen Netzwerke jetzt schon einige Transparente lesen, zum Beispiel Milliardäre hofieren, statt die Lösung gesellschaftlicher Probleme zu forcieren. Also das ist so ungefähr der Duktus, in dem protestiert wird. Es geht auch medienkritisch zu auf Gladbacher Seite. Allerdings hat man in der Fernsehübertragung davon fast gar nichts mitbekommen. Das ist wieder nur über Social Media zu sehen für eine kleinere Öffentlichkeit.
Mhm. Kreativ haben sich ja heute die Schalker-Fans gezeigt. Sie präsentierten im Spiel gegen Hoffenheim keinerlei Beleidigungen, aber ein Plakat mit dem bekannten rassistischen Zitat ihres eigenen Aufsichtsratschefs Clemens Tönnies. Tönnies war vom DFB wegen dieses Zitats ja nicht sanktioniert worden, aber die Fans heute, die machten doch sehr deutlich, Zitat, wir akzeptieren keine Bagatellisierung. Das sind doch deutliche Bemühungen, ohne Beleidigungen zu formulieren und dennoch eigene Kritik zu platzieren, oder?
Genau, also so kann man den bisherigen Verlauf des Spieltags zusammenfassen und das eigentlich in allen Stadien, also mit ganz wenigen Ausnahmen, wo es auch beleidigende Plakate gab, haben die meisten Fans sich kreativ mit dem Thema auseinandergesetzt. Schalke haben sie gerade schon genannt. Der SC Freiburg war da auch noch sehr aktiv. Die haben über 10 Plakate hochgehalten und da waren so Dinge dabei wie, pardon, in euren Kreisen spricht man wohl von Uhrensöhnen. Also das war dann eher so die Art und Weise, mit der man mit den ganzen Aufregern der letzten Woche umgegangen ist.
Sagt Max-Jakob Ost hier im Deutschlandfunk. Dieses Thema vertiefen wir natürlich gleich noch gerne weiter mit ihm. Aber zuvor gibt es erst noch die sportlichen Berichte aus den Stadien, auch aus der Schalker Arena natürlich, mit Burkhard Hupe hier.
Schalke und Hoffenheim treten in der Fußball-Bundesliga weiter auf der Stelle. Für die Schalker fühlte sich das 1:1 gegen die Hoffenheimer am Ende fast wie eine Niederlage an. Denn bis zur 70. Minute hatten die Gastgeber durch einen Flachschuss von McKennie mit 1:0 geführt. Aber die Königsblauen verpassten den durchaus möglichen zweiten Treffer. In Durchgang 2 Hoffenheim mit mehr Tempo und Engagement und mal wieder mit einer Ecke, die den Torerfolg einleitete. Kapitän Hübner legte per Kopf ab und der eingewechselte Baumgartner traf zum schmeichelhaften 1:1 Endstand.
Ohne seinen Torjäger Timo Werner musste RB Leipzig zunächst in die Partie beim VfL Wolfsburg starten, der Oberschenkel zwickte. Und nach einer eher langweiligen ersten Halbzeit hat Michael Augustin auch nach Abpfiff noch nicht so viel zu berichten.
Ein 0:0 kann langweilig sein. Es gibt aber auch solche, die rasant und spannend sind. So wie in diesem Spiel zwischen dem VfL Wolfsburg und RB Leipzig. Ein gerechtes Resultat vor 27.200 Zuschauern in der VfL Arena. Leipzig hatte mehr Ballbesitz, Wolfsburg suchte vor allem im ersten Durchgang öfter den Abschluss. Memedi vergab die beste Chance für den VfL. Schick hätte für Leipzig in der vierten Minute der Nachspielzeit fast noch getroffen, aber VfL-Torhüter Castells konnte seinen Kopfball parieren.
In Leverkusen standen sich mit Bayer 04 und der Frankfurter Eintracht die beiden DFB-Pokal-Halbfinalisten gegenüber. Dabei haben die Rheinländer das erste deutliche Zeichen gesetzt. Christian Schulze.
Fast schon wie in einem Rausch eilt Bayer Leverkusen derzeit von einem Erfolg zum nächsten. Auf gleich 6 Positionen veränderte Trainer Peter Bosz seine Startelf im Vergleich zum Sieg im DFB-Pokal-Viertelfinale am Mittwoch. Doch bemerkbar machte sich das zu keiner Sekunde. Frankfurt hingegen präsentierte sich auswärts einmal mehr viel zu harmlos und war defensiv teils überfordert mit den schnellen Leverkusenern. Kai Havertz und Karim Bellarabi in der ersten Viertelstunde sowie der Brasilianer Paulinho in seinem ersten Bundesliga-Einsatz von Beginn an mit einem Doppelpack kurz nach der Pause. Das waren die Torschützen beim nächsten Bayer-Sieg auf dem Weg in Richtung Champions League. Die Eintracht will sich dagegen nun voll auf die Europa League und den DFB-Pokal konzentrieren.
Leverkusens Trainer Peter Bosz fand nach der Partie nur lobende Worte für sein Team.
Das haben wir vom Anfang an super gemacht. Die erste Halbzeit sehr gut angefangen, die zweite Halbzeit sehr gut angefangen. Ich war nur mit Ende der ersten Halbzeit nicht zufrieden. Da haben wir zu viel gelaufen mit dem Ball und dann gibt man dem Gegner vielleicht das Gefühl, dass das doch noch etwas drin ist.
Union Berlin war ja jüngst gegen Leverkusen im Pokal ausgeschieden, hat jetzt im Vergleich zu dem Viertelfinale das Team auf gleich 5 Positionen verändert, aber das hat eher für Unruhe gesorgt. Das zeigt die Niederlage beim SC Freiburg.
Für Freiburg war es Traumabekämpfung, für Union das Ende einer Siegloswoche. Zweimal hatte Freiburg in dieser Saison schon gegen den Aufsteiger verloren. Jetzt feierte der SC einen 3:1 Heimerfolg. In einer ereignisarmen ersten Hälfte traf Scholloi nach einer Ecke per Kopf zum 1:0. Das war auch der Pausenstand. Freiburgs Kapitän Günther erhöhte kurz nach der Halbzeitpause auf 2:0. Union wachte zu spät auf. Andersson erzielte zwar den Anschlusstreffer zum 1:2, aber mitten in die Drangphase der Gäste sorgte Freiburgs Koch in der 82. Minute mit dem Treffer zum 3:1 für die Entscheidung.
Berichtete Julia Metzner. Berlins Trainer Alexander Nuri trat mit seiner Hertha-Elf gegen nicht nur seinen Ex-Club Werder Bremen an, sondern auch zu einem Spiel, das keiner so richtig offen als Schicksals- oder Endspiel bezeichnen wollte. Jakob Rüger.
Werder Bremen schnupperte am Auswärtssieg. Nach 6 Minuten stand es bereits 2:0 durch Joshua Sargent und Davy Klaassen. Hertha war erschreckend schwach und hatte offensiv keine Torchancen. Es brauchte eine Standardsituation für den Anschlusstreffer. Niklas Stark traf kurz vor der Pause per Kopf. Im zweiten Durchgang war Hertha die bessere Mannschaft. Kunja traf nach einer Stunde mit einem wuchtigen Schuss aus 15 Metern zum Ausgleich. Kurz vor dem Ende gab es noch ein Handspiel von Bremens Moisander im eigenen Strafraum. Nach Ansicht der Videobilder gab es aber keinen Strafstoß für Hertha. Das 2:2 am Ende verdient aber eigentlich zu wenig, vor allem für Werder Bremen im Abstiegskampf.
Florian Kohfeldt, Bremens Trainer, relativierte anschließend, was für ein Schritt dieser Punktgewinn nach der zwischenzeitlichen Führung war.
Ja, nicht so groß, wie er möglich gewesen wäre, weil wir die ersten 20 Minuten wirklich ein sehr, sehr gutes Auswärtsspiel gemacht haben. Verdient, hochverdient, 2:0 ja schon höher in Führung liegen müssen und uns dann ein bisschen aus dem Spiel haben bringen lassen. Nach dem 2:2 sind wir aber nochmal aufgestanden, haben dann nochmal Chancen gehabt. Deshalb hätten sehr, sehr gerne 3 sein können und wären auch definitiv möglich gewesen.
In der zweiten Liga hat der Hamburger Sportverein nach zuletzt 2 Pleiten mal wieder Erfolg gehabt und gegen Jahn Regensburg gewonnen. Mats Nicholson.
Das war ein hartes Stück Arbeit. Dem HSV war die Sieglosserie anzumerken. Das Team kam kaum zu guten Torchancen. Im Spiel nach vorn fehlten Tempo und Ideen. Letschert köpfte nach einem Freistoß das glückliche 1:0 in der 25. Minute. Regensburgs Grüttner glich noch kurz vor der Pause aus. Nach Wiederbeginn führte der beste HSV-Angriff zur erneuten Führung. Leibold passte den Ball von der Grundlinie schön in den Strafraum. Hand zog aus 8 Metern mit links ab und traf zum 2:1. Der HSV gewinnt ein Kampfspiel ohne Glanz, holt aber nach 3 Spielen ohne Sieg mal wieder 3 Punkte. Und vorerst springen die Hamburger damit auf den 2. Tabellenplatz.
Auch der erste FC Heidenheim setzte sich zu Hause durch und gewann gegen den Tabellenvorletzten Karlsruher SC. Jens Wolters.
Nicht voller Wut, sondern ideenreich und abschlussstark, zeigte sich Heidenheims Stürmer Tim Kleindienst nach Absitzen seiner gelb-roten Sperre im Spiel gegen den Karlsruher SC. Die erste Hälfte war seine. Das 1:0 dem Österreicher Konstantin Kerschbaumer aufgelegt und dann selbst noch 2 Tore erzielt. Es lief bei Tim Kleindienst. Nach dem Seitenwechsel aber in der gesamten Heidenheimer Mannschaft nicht mehr so. Unkonzentriert zeigten sich die Gastgeber da. Der Karlsruher SC kam zu einem Tor, zu mehr aber nicht. Und so gewann der erste FC Heidenheim am Ende verdient mit 3:1 und bleibt weiter Tabellenvierter. Trainer Frank Schmidt war aber genauso wichtig zu betonen, dass die 40-Punkte-Marke geknackt wurde, die den Heidenheimer Ligaverbleib gesichert haben sollte.
Und im Abstiegskampf kann sich der VfL Bochum über ein Pünktchen freuen, das er bei den zuletzt nur erfolgreichen Darmstädtern abholte. Dirk Schmidt.
Der VfL Bochum holte bei den zuletzt 4-mal hintereinander siegreichen Hessen vom SV Darmstadt 98 ein ganz wichtiges 0:0. Ein Punkt, der im Abstiegskampf für die Bochumer noch ganz wichtig sein kann. In der Defensive machte der VfL ein ganz starkes Spiel und auch vorne hatte der VfL Bochum zwar nicht viele, so aber doch seine Möglichkeiten, sodass letztlich das 0:0 verdient ist und der VfL Bochum zufrieden die Rückreise ins Ruhrgebiet antreten konnte.
In der Tabelle steht Arminia Bielefeld, damit weiter vor dem HSV, dritter ist Stuttgart, dahinter Heidenheim. Und wie versprochen kommen wir noch einmal zu Max Jakob Ost, den G-Netzer auf Twitter. So charmant kündigt er sich ja selbst im bekannten Rasenfunk-Podcast an. Heute ist er aber hier bei mir als mein Gesprächspartner zum Spiel Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund. Aber auch zu der Fankrise und dem Dilemma mit dem oder besser gesagt des DFB. Hallo nochmal.
Ja, hallo.
Herr Ost, zum Spiel müssen wir eigentlich jetzt nicht mehr so viel sagen. Es ist Halbzeit, die Dortmunder nehmen die 1:0-Führung aus der 8. Minute in Gladbach mit in die Kabine. Deswegen, es ist nicht mehr so viel passiert. Lassen Sie uns doch direkt dann zu der, ja, vielleicht Fankrise kommen, jetzt nach einer Woche mit Abstand zurückgeblickt. Wie bewerten Sie denn eigentlich das, was sich da getan hat, die letzten Tage von dem, ja, ich nenne es mal Eskalationsspiel Hoffenheim gegen Bayern bis heute?
Ja, es ist eine interessante Entwicklung. Ich glaube, beide Seiten hatten es am letzten Wochenende auf eine Eskalation angelegt, also sowohl der DFB, der den Drei-Stufen-Plan, der eben diese Möglichkeit zu einem Spielunter- und auch einem Spielabbruch erst ermöglicht, auch erweitert hat auf die Diskriminierung einer Einzelperson wie Dietmar Hopp. Und die Fans haben das aber natürlich auch ausgenutzt und für sich zu wissen gewusst. Und ich glaube, beide Seiten wurden dann ein bisschen davon überrascht, welche Wellen das geschlagen hat. Und so ein bisschen in zwei Stufen. Ich glaube, direkt im Umfeld der Spiele standen die Ultras sehr schlecht da. Das hatte auch viel mit der Berichterstattung in den übertragenden Medien zu tun. Und je länger sich aber dann die Medienlandschaft und Öffentlichkeit mit dem Konflikt befasst hat, desto mehr hat dann auch der DFB so ein bisschen sein Fett wegbekommen. Die Hintergründe für die Beleidigung wurden mehr in den Vordergrund gestellt. Und am Ende standen dann beide Seiten ganz schön unter Druck.
Beide Seiten haben ja am Ende auch relativiert, die Ultras, dass sie und auch die anderen Fanvertreter die persönlichen Beleidigungen ja im Grunde eskaliert haben, um für Aufmerksamkeit zu sorgen, aber natürlich da Grenzen überschritten haben. Und der DFB hat sich auch entschuldigt, da möglicherweise Deutungshoheit erkämpft zu haben, wo er sie gar nicht hatte. Inzwischen hat es ja ein Treffen mit der AG Fankulturen gegeben. Vielleicht war das ja sogar schon ein Krisengipfel. Mit welchem Ergebnis?
Also ich glaube, als Krisengipfel würde ich den noch nicht bezeichnen, einfach deshalb, weil da zwar einige Fangruppierungen vertreten waren, zum Beispiel unsere Kurve und Frauen im Fußball, aber einige sehr große und bekannte, wie zum Beispiel Pro-Fans oder auch das Bündnis aktiver Fußballfans, kurz BAF, die waren nicht vertreten und die haben eine wichtige Rolle in der organisierten Fanszene. Das heißt, das kann jetzt noch nicht als das große Treffen zwischen DFB und den Fans bezeichnet werden, aber immerhin, es gab ein Treffen. Und das Ergebnis war, wenn man das jetzt so von außen ein bisschen deuten soll, vor allem, dass man sich ein bisschen darauf verständigt hat, wo jetzt eigentlich die roten Linien liegen. Denn die hatten sich ganz merkwürdig verschoben am letzten Spieltag. Das war auch schwierig für alle beteiligten Personen, inklusive der Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter. Und so unter diesem Aspekt kann man dieses Treffen sehen. Aber der eigentliche Grundkonflikt, an dem hat sich noch nichts verändert, meiner Meinung nach.
Ihr Stichwort gerade die roten Linien. Der Streitpunkt da ist und bleibt eben jetzt dieser Drei-Stufen-Plan des DFB und die Frage der Fans, aber inzwischen auch vieler Vereine. Wie soll die Umsetzung erfolgen? Wo verläuft diese rote Linie, richtig?
Genau, das zum einen. Also weil eben der Drei-Stufen-Plan, kurz nochmal zur Erklärung, das sieht eben drei Stufen vor bei diskriminierendem und rassistischem, homophoben Verhalten, Äußerungen von Einzelnen oder von mehreren Fans, bedeutet eben im ersten Moment, Moment gibt es eine Stadiondurchsage, die zweite Stufe ist dann eine Spielunterbrechung und die dritte Stufe ist dann ein Spielabbruch. Und wenn man so genau weiß, was die einzelnen Stufen sind und wenn man gleichzeitig sieht, es reichen schon Transparente, ich möchte das nicht kleinreden, was da gegenüber Dietmar Hopp geäußert wurde, aber das gibt natürlich, das setzt alle handelnden Personen unter einen Zugzwang und das kann dann von verschiedenen Seiten ausgenutzt werden, von beiden Seiten ehrlich gesagt. Da waren auch durchaus einige Bundesligisten und Zweitligisten verwirrt und haben da um Präzisierung gebeten. Die DFL hat sich da gegenüber dem DFB nochmal positioniert. Und das sind Fragen, die müssen jetzt geklärt werden. Und über allem schwebt die vielleicht wichtigste, nämlich die Frage, warum ist denn in wirklich schlimmen Fällen auch von rassistischer Beleidigung bisher so wenig passiert? Und jetzt ausgerechnet in diesem einen Fall, wo wir es nicht gerade mit zwar einer Minderheit, aber einer etwas privilegierteren Minderheit, nämlich einem sehr reichen weißen Mann zu tun haben, warum wird da auf einmal so hart durchgegriffen? Das ist noch so eine Frage, die schwebt über allem.
Was sagen Sie, wann oder wann wird die Antwort darauf gefunden? Wie zerfahren ist die Situation? Oder positiver formuliert, wie kann es weitergehen?
Ja, das ist tatsächlich eine sehr schwierige Frage. Ich habe das Gefühl, die Fronten sind sehr verhärtet, vor allem deshalb, weil die Fans den DFB nicht mehr an seinen Worten messen werden, weil sie eben dem DFB Wortbruch in mehreren Fällen vorwerfen. Das hat angefangen bei einer Pyrotechnik-Diskussion. Und geht jetzt eben weiter mit dem Thema Kollektivstrafen. Das ist eigentlich das grundlegende Thema, was hinter all diesen auch schlimmen Beleidigungen steckt. Nämlich die Frage, kann man eine ganze Fankurve dafür haftbar machen, wenn einige Einzelne in ihrer Mitte allerdings sich daneben benehmen. Da brechen sich auch so ein bisschen unsere rechtsstaatlichen Prinzipien mit den Hausrechten der Vereine, mit der Sportgerichtsbarkeit. Da wird es schnell sehr, sehr kompliziert und schnell wird es auch sehr verfahren. Und ehrlich gesagt sehe ich nicht, wie jenseits von Worten die beiden Parteien sich aufeinander zubewegen sollen. Da scheint ein Krug zerbrochen zu sein. Da bin ich mir noch sehr unschlüssig, ob man den so einfach wieder flicken kann. Es wird nur über Taten gehen.
Erkennen Sie denn irgendwo ein aufrichtiges Bemühen und Wohlwollen beider zerstrittenen Parteien aufeinander zuzugehen? Also ein aufrichtiges?
Ja, schwierig. Jein. Da haben wir halt jetzt auch erstmal wieder nur Worte, allerdings auch auf beiden Seiten. Also die Ultras zeigen ja schon, dass sie den Weg der totalen Eskalation, um damit auch Aufmerksamkeit zu bekommen, die ihnen sonst nicht zuteil wird, dass sie den jetzt nicht weitergegangen sind an diesem Spieltag. Und da werden ehrlich gesagt viele ganz beruhigt aufgeatmet haben an der Otto-Fleck-Schneise beim DFB. Auf der anderen Seite hat der DFB eben jetzt diesen Krisengipfel abgehalten, bei dem aber entscheidende Parteien gar nicht mit benannt waren, ist allerdings auch ein Stück auf die Fans wieder zugegangen und hat gesagt, nein, Meinungsfreiheit soll bleiben, Kritik darf bleiben. Es wird jetzt nicht jedes kritische Banner gleich zur Aktivierung dieses Drei-Stufen-Plans führen. Aber das sind eben halt sehr vorsichtige und zaghafte Schritte und die große Frage der Kollektivstrafen, die wurde da ja noch überhaupt nicht angerührt. Und ich glaube, das ist der springende Punkt. An den muss der DFB ran. Ansonsten wird dieser Konflikt an irgendeiner anderen Stelle aufgehängt, dann an einer anderen Person wahrscheinlich nochmal aufbrechen.
Sagt Max-Jakob Ost, Fußball-Podcaster. Sie kennen ihn vom Rasenfunk. Heute war er hier im Deutschlandfunk. Danke für das Gespräch. Es geht im Kern in der Krise zwischen Fans und DFB vor allem um gebrochene Versprechen. Das ist angesichts des Stichworts Kollektivstrafe gerade auch klar geworden. Aber es gibt noch eine weitere Ebene, wo der DFB anders als angekündigt agierte. Auf internationaler Fußballbühne schlägt der Deutsche Fußballbund auf einmal ebenfalls einen anderen Kurs als den versprochenen ein. Das hat sich unter der Woche bei der UEFA-Sitzung in Amsterdam gezeigt. Da ist per Akklamation DFB-Vize Rainer Koch ins Exekutivkomitee des Kontinentalverbandes gerutscht für ein Jahr. Deutschland braucht als Gastgeber der EM 2024 eine starke Stimme in der UEFA und auf die Frage, ob Rainer Koch da jetzt der ideale DFB-Außenminister ist, antwortete Thomas Kistner von der Süddeutschen Zeitung vorhin.
Nein, das ist er sicher nicht. Koch wurde im DFB als Amateurvertreter stark, das ist sein Revier. Und für so eine Außenministerrolle fehlen ihm eigentlich zu viele Eigenschaften. Er ist kein starker Redner, er ist kein Diplomat, kein Menschenfänger, keiner für die Bühne, der andere überzeugen kann. Er ist mehr so der Mann hinter den Kulissen, der im Übrigen ja auch nie auffällig wurde, dass er sich mutig gegen den Wind stellt. Weil man aber in den Jahren vor der EM im eigenen Land nun einen Deutschen im UEFA-Vorstand braucht, der dort als Verbindungsmann zwischen Veranstalter und Verband fungiert, ist diese Besetzung ganz okay.
Dabei bleibt es ja aber nicht, denn vorgesehen ist ja auch, dass Koch in die FIFA einrückt. Allerdings befinden sich aktuell die UEFA und der Fußballweltverband FIFA wegen der geplanten Superliga auf Konfrontationskurs. Wie sieht es denn dann da mit den Plänen des DFB aus?
Ja, da wird es sehr problematisch. Der FIFA-Boss Gianni Infantino, der treibt die beiden Großverbände gerade in die Spaltung. Er will Europa die werthaltigsten Fußballgüter entreißen. Wir erinnern uns, das hat er vor einigen Jahren schon mal getan, als er alle FIFA-Rechte versucht hatte, an eine arabisch dominierte Investorengruppe auszuverkaufen. Jetzt macht das mit den weltbesten Clubs. Er will sie in eine Superliga unterm FIFA-Dach ködern. Und da muss Europa voll dagegen halten, denn das würde die Champions League zerstören, die Einkünfte vernichten. Die ganze Welt weiß also, wie verfeindet Infantino und UEFA-Präsident Ceferin sind. Nur dem DFB scheint das nicht so klar zu sein. Er sagt sogar, er sehe keine Interessenskonflikte zwischen den beiden, als ginge es hier um den Knatsch zwischen Stammtischbrüdern und nicht um das größte Unterhaltungssegment des Planeten. Da wirkt es naiv, dass Rainer Koch dann auch immer wieder erzählt, er wolle diese widerstrebenden Kräfte versöhnen. Das sehen auch die Europäer so. Und deswegen tun sie alles, um Koch nicht in die FIFA zu schicken. Die UEFA wollte auch eigentlich in Amsterdam jetzt per Satzungsänderung festlegen, dass künftig keine Funktionäre mehr zugleich in UEFA und FIFA sitzen können. Also das, was der DFB mit Koch vorhatte. Und um diese Absicht der UEFA zu blockieren, haben die Deutschen jetzt einen Gegenantrag gestellt. Wenn schon Koch nicht in beide Verbände darf, dann soll ein Verband eben zwei Leute in FIFA und UEFA entsenden dürfen.
An wen denkt denn der DFB dann wohl, an welchen zweiten Mann? Denn eigentlich kann es ja nicht der DFB-Präsident Fritz Keller selbst sein, denn der hat ja direkt bei Amtsantritt gesagt, dass ein wichtiger Reformpunkt für seine neue Transparenz und seine Führung im DFB sei, kein UEFA- oder FIFA-Amt bekleiden zu wollen.
Da sind wir eben wieder beim Thema Wortbruch. Die Affäre um Grindel, die zu Kellers Berufung geführt hatte, die hat ja gezeigt, wie ungut es ist, wenn alle Macht national und international in einer Hand liegt. Deshalb sollte Keller der Mann nur fürs Nationale sein. Aber der stille Vorstoß der Deutschen jetzt zeigt, dass sie auch unbedingt in die FIFA wollen. Und weil das mit Koch nicht klappt, muss halt ein anderer ran. Und nun berichten gesicherte Quellen, dass Keller sowohl bei der FIFA als auch bei der UEFA Interesse an diesem Job gezeigt haben soll. Auf Anfrage dementiert der DFB das auch nicht. Und dass die neuen Spitzenleute überfordert wirken, sieht man ja nicht nur in der fernen Rassismusdebatte, sondern auch am Gesamtverhalten in diesen internationalen Fragen. Dazu gehört, dass die DFB-Leute beim UEFA-Kongress in Amsterdam ein Strategiespiel versucht haben. So wird es jedenfalls berichtet. Sie sollen wichtige Kollegen gefragt haben, ob man sich nicht mal taktisch im Kreis der Großen unterhalten wolle. Auch das hat der DFB auf Anfrage nicht dementiert. Das verrät die große Konfusion, die da im Moment herrscht. Im Übrigen ist das Entscheidende ja nicht, wie der DFB sein Vorgehen international selbst interpretiert oder ob er sich falsch verstanden fühlt, wie jetzt. Entscheidend ist, wie das Taktieren andernorts ankommt. Und da ist es leider so, dass man jetzt über die Loyalität der Deutschen spricht.
Warum überhaupt sucht der DFB die Nähe zu FIFA und dem Präsidenten Infantino, der ja nachgewiesenermaßen ein juristisch fragwürdiges Spiel, beispielsweise auch in dem am Montag beginnenden WM 2006 Strafprozess spielt?
Ja, das ist das größte Rätsel. Eine Frage ist natürlich, ob Teile des deutschen Profibetriebs dahinter stecken. Aber Koch ist generell ein Mann, der sich von mächtigen Funktionären offenbar sehr beeindrucken lässt, der zum Beispiel gern auf die tolle Unterstützung verweist, die Infantino weltweit besitze. Aber das sind im Kern die zahllosen Fußballzwerge in aller Welt, die sportlich unbedeutend sind und ganz am Tropf der Geldmaschine FIFA hängen. Das wäre leicht zu durchschauen und wäre kein Grund für den weltgrößten Verband vor Infantino zu kuschen. Aber schlimmer ist, dass die Deutschen so gar nicht auf die fachliche und mittlerweile auch charakterliche Eignung dieses Mannes schauen. Infantino hat überall Feuer gelegt und in den Schweizer Prozessen zeigt sich jetzt gerade ganz Erschreckendes. Wieder ist Infantino im Verdacht, auf unlautere Tour persönliche Vorteile gesucht zu haben. Die Justizaufsicht hat sich gerade einen Skandalreport zum Chefkläger des Landes, Michael Lauber, zurechtgelebt. Der hat sich wiederholt geheim und gegen die Regeln mit Infantino getroffen, über diese Treffen die Unwahrheit gesagt. Der Justizbericht beschreibt diese Treffen als konspirativ und die Ermittler glauben, dass sich Infantino bei der Bundesanwaltschaft schon 2015, als er noch UEFA-General war, um juristische Geheimnisse zu den damals gerade eröffneten FIFA-Verfahren bemüht und so seine eigene FIFA-Karriere geplant haben soll. Es gibt also kein Argument des Anstandes mehr, warum man die Nähe zu diesem Mann suchen sollte.
sagt Thomas Kistner von der Süddeutschen Zeitung. Und besagter Prozess in der Schweiz um die Vergabe der Fußball-WM 2006 ist morgen auch Thema in unserer Sport am Sonntag-Sendung. Dann ist Hans-Joachim Eckert, der ehemalige FIFA-Richter und Vorsitzende der Ethikkommission, Interviewgast von Maximilian Rieger. Die Maccabi-Spiele sind immer wieder Treffpunkt des jüdischen Sports in Deutschland und weltweit, aber auch die christlichen Kirchen haben ihre eigenen Sportverbände. Der größte von ihnen wurde 1920 als Deutsche Jugendkraft gegründet, die DJK. Dieser katholische Verband feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Zum Auftakt des Jubiläumsjahres wurde im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund gerade eine kleine Sonderausstellung veröffentlicht. Matthias Friebe hat sich da umgeschaut.
Wer an einem Wettkampf teilnimmt, der will gewinnen. Das verlangt der Sportsgeist. Beim katholischen Sportverband DJK will man das aber noch etwas anders verstanden wissen.
Wir wollen natürlich siegen, aber nicht um jeden Preis,
sagt Elsbeth Beha, die Präsidentin der DJK. Die Menschen stünden im Mittelpunkt in ihrem Verband.
Wenn es darum geht zu entscheiden, dann möchten wir lieber nur den vierten Platz haben und nicht auf dem Podest stehen, wenn wir den fair bekommen haben.
Fairness und Respekt nicht nur als Seitenaspekt des Sports, sondern als Mittelpunkt der Vereinsarbeit. Werte wie diese haben Sarah Freutl ihre ganze Karriere lang bei der SG Essen-Schönebeck, einem der 1100 DJK-Vereine, spielen lassen.
Das Leben ist deutlich facettenreicher als nur Fußball oder nur auf dem Platz zu stehen. Und das habe ich immer versucht, so in so einem Gesamtzusammenhang zu behalten.
Über 170 Mal hat Freutl für die SGS Essen in der Bundesliga Fußball gespielt. Bei einem kleinen Verein, der nicht die finanziellen Mittel hat, wie der FC Bayern München oder der VfL Wolfsburg. Ein Wechsel zu größeren Vereinen kam für sie aber nicht in Frage.
Ich hatte aber immer so im Herzen das Gefühl, ich bin hier richtig im Verein. Und das war so ein sehr klares und deutliches Gefühl. Das war im Endeffekt stärker als der Kopf, der manchmal gesagt hat, irgendwie, ja, da hast du mehr Chancen oder da ist eine bessere Infrastruktur. Aber im Endeffekt, glaube ich, ist das nicht das, was einen erfüllt.
Das ist eine Verlässlichkeit, da ist eine Fairness, da ist eine Menschenwürde unterwegs, die sofort, wenn sie mal droht, beschädigt zu werden, dass da sofort eingeschritten wird.
Ergänzt Vereinspräsident Ulrich Meyer, der mit seinem Verein trotz geringerer finanzieller Mittel seit 17 Jahren in der Bundesliga spielt.
Ich glaube, dass das ein ganz wesentliches Element eines DJK-Vereins immer schon gewesen ist und auch in Zukunft bleiben muss.
Mit 470.000 Mitgliedern ist die DJK der größte religiöse Sportverband im Deutschen Olympischen Sportbund. Gegründet wurde die Deutsche Jugendkraft vor 100 Jahren vom Priester Karl Mostatz. Exponate aus der Geschichte werden in einigen kleinen Vitrinen in einer Sonderausstellung gezeigt, die im Deutschen Fußballmuseum zu sehen ist. Kurator der Ausstellung ist Hermann Queckenstedt, der Leiter des Osnabrücker Diözesanmuseums.
Für mich ist allerdings auch das Ende der DJK in der alten Form 1933-34 ein ganz wichtiger Punkt. Denn manche dieser Erscheinungen, die im Nationalsozialismus zum Ende geführt haben, die sind in Ansätzen heute wieder virulent.
Damals wurde der Verband aufgelöst, der damalige Reichsführer Prälat Adalbert Probst verhaftet und erschossen. Nach dem Krieg wurde der Verband schnell wieder gegründet und gilt mit seinem geistlichen Leiter Prälat Ludwig Wolker auch als einer der Wegbereiter für die Gründung des Deutschen Sportbunds 1950. Doch nicht nur in Westdeutschland sind die DJK-Vereine präsent. Im sächsischen Wittichenau wurde 1994 der dortige Sportverein, nachdem er in der DDR-Zeit unter anderem Traktor hieß, wieder unter dem Dach der DJK gegründet. Präsident Hubert Cipaniak erinnert sich.
Wir haben ja gerade in der damaligen eingeengten Gesellschaftsordnung, die wir ja da hatten, haben wir gerade zusammengehalten und haben auch das sportliche Leben ausgelebt und auch unter Gleichgesinnten haben wir dann auch viel Enthusiasmus gezeigt und viel auf die Beine gestellt. Summa summarum in Richtung Glaubensritus.
Bis heute pflegt der Verein eine enge Beziehung zur Kirchengemeinde und zum Pfarrer, der auch sogenannter geistlicher Beirat des Vereins ist. Den gibt es längst nicht mehr in allen DJK-Vereinen. Die Werte der DJK aber wollen alle Beteiligten an diesem Abend im Mittelpunkt wissen. Auch Christian Wück ist zur Ausstellungseröffnung nach Dortmund gekommen. Der frühere Bundesliga-Profi trainiert heute die U16-Nationalmannschaft des DFB und hat in seiner Jugend auch in einem DJK-Verein gespielt. Beim Blick auf die heutigen Nachwuchsfußballer findet er nicht alles auf einem guten Weg.
Es geht viel zu früh in diesen Leistungsgedanken rein. Wenn Kinder mit 13, 14 zu großen Vereinen, weg von den Freunden, weg von der Familie, dann ist mir das zu früh.
Er erinnert sich an seine Zeit in einem kleinen DJK-Verein in Franken und glaubt, der Leistungssport könne einiges von dieser besonderen Art des Sportverständnisses lernen.
Fairness, Mentalität, die im Moment bei der heutigen Generation überhaupt nicht mehr vorhanden ist. Die deutschen Tugenden, wie wir sie genannt haben, die wir einfach auf dem Fußballplatz, aber eben auch neben dem Fußballplatz von Jugendlichen, von Spielern sehen wollen, vor allen Dingen, wenn sie mit uns auch im Ausland sind.
Auch wenn der Einfluss der Kirchen auf die Gesellschaft spürbar abnimmt. Auch wenn für viele konfessionell geprägter Sport aus der Zeit gefallen scheint. Egal, wen man spricht an diesem Abend, alle sind davon überzeugt, dass die DJK der Sportwelt etwas zu sagen hat. Zum Beispiel das, was Ausstellungskurator Queckenstedt als Wunsch formuliert.
Lasst uns doch einfach schauen, wie wir jenseits von Leistungsdruck, jenseits von Uniformität, jenseits von Konventionen basisnah, wie Karl Mostertz, der Gründer der DJK, gesagt hat, Sport um der Menschen willen treiben.
In dieser Minute fällt der Ausgleich in Mönchengladbach. Die Borussia gleicht aus zum 1:1 gegen Borussia Dortmund. Wir sind in der 49. Spielminute. Letztes Staffelrennen der Saison. Die deutschen Biathlon-Quartette liefern zum Abschluss unterschiedliche Ergebnisse ab. Thomas Kunze.
Während sich die Frauen freuten, und zwar über Rang 3, haderten die Herren mit Rang 5 und erneut schwachen Leistungen am Schießstand. Dieses Mal erwischte es Philipp Horn mit der Strafrunde. Hinzu kamen insgesamt 10 Nachlader. Das ist nicht ausreichend, sagt Arndt Peiffer, weder fürs Podium noch für die eigenen Ansprüche.
Und das zieht sich jetzt so ein bisschen durch die Saison, dass wir überhaupt nicht zufrieden sein können, was wir da abliefern. Und da müssen wir hart dran arbeiten. Also mit einer Strafrunde und 10 Nachlagen gewinnen wir keinen Blumentopf.
Stimmt, sondern Platz 5. Norwegen übrigens siegte souverän mit der Hälfte, also mit 5 Nachladern. Bei den Frauen zuvor musste Franziska Preuß zwar auch eine Extrarunde drehen und 14 Nachlader sind ebenfalls eine Menge. Hier aber waren die Bedingungen weitaus schwieriger als bei den Männern und alle Nationen hatten so ihre Probleme. Dennis Herrmann sorgte letztlich mit einer fantastischen Schlussrunde für den 3. Platz und damit fürs Erfolgserlebnis.
Aber wo ich dann rausgelaufen bin, habe ich gesehen, dass die Ukrainerin sogar aus der Runde kam. Habe ich natürlich versucht, nochmal alles rauszuholen, aber es war halt echt eine zähe Partie, es war richtig strumpf. Auch gerade auf den Zielgeraden, da waren noch nicht so viele gelaufen. Da hat es mich auch mal fast überschlagen, aber ja, ich kann ja auf meine Endschnelligkeit vertrauen.
Das konnte die Sechsin. Auf den letzten Metern schob sich Herrmann noch an Russland und der Ukraine vorbei. Der Sieg bei den Frauen ging an Norwegen. Dieses Team stand damit bei allen 6 Staffelrennen des Winters ganz oben.
Trotz schmerzender Schulter nach seinem Sturz am letzten Wochenende ist Skirennläufer Thomas Dresen heute beim Weltcup im norwegischen Kvitfjell am Start gewesen. Beim Sieg des Österreichers Matthias Mayer blieb am Ende noch der 8. Platz für Dresen.
Ja, wie soll ich sagen, an Schönheit gestorben, würde ich sagen. Es war jetzt nichts Besonderes. Es war eine solide Fahrt. Hier und da war ich noch nicht so ganz drauf eingestellt, dass es doch ein bisschen aggressiver ist als gestern im Training.
Damit beendet Thomas Dresen als zweitbester Abfahrer die Saison. Das steht jetzt bereits fest, da das eigentliche Weltcup-Finale im italienischen Cortina d'Ampezzo wegen des Coronavirus abgesagt worden ist. Vorhin hatte ich Gelegenheit, in Norwegen Skibundestrainer Christian Schweiger telefonisch zu erreichen und eine erste Bilanz mit ihm zu ziehen auf die Frage, wie zufrieden er denn mit Thomas Dresens Gesamtperformance in dieser Comeback-Saison nach Knie- und Schulter-OP ist, sagte Christian Schweiger.
Ja, ich bin natürlich super zufrieden. Das war eigentlich nicht so zu erwarten, dass er in der ersten Saison nach dieser doch schweren Verletzung so 3 Weltcuprennen gewinnt und 3-mal zusätzlich am Podium steht. Also Hut ab von Thomas. Das ist eigentlich eine Sensationsleistung gewesen. Und ja, heute, das eine war nicht perfekt, aber 8. muss man auch erst werden.
Was denken Sie, was hat ihn so stark gemacht?
Ja, der Thomas ist einfach schon ein außergewöhnlicher Athlet. Der hat so alles, was ein Top-Abfahrer braucht. Und darum braucht er auch relativ wenig Training. Und das war ja Anfang der Saison war es relativ schwierig im Training, weil das Knie einfach nur Zeit brauchte. Wir mussten extrem geduldig sein. Wir waren auch geduldig. Unser Ziel war eigentlich nur, ihn irgendwie heil durch die Saison zu bringen und dann im nächsten Jahr dann wieder richtig anzugreifen. Aber dann so mit Oktober, Anfang November in Copper Mountain beim Training hat der Thomas dann gemerkt, dass das Knie immer besser wird und sein Skifahren dadurch auch besser sich entwickelt hat. Er hat Selbstvertrauen bekommen und der Start von Lake Louise, der war natürlich perfekt. Wenn man gleich am ersten Rennen einen Sieg feiert, dann wächst natürlich Selbstvertrauen und dann erledigen sich viele Dinge von alleine.
Zum Team gehören natürlich aber auch Josef Ferstl beispielsweise, der heute 24. wurde, und der 26. Andreas Sander. Seit knapp einem Jahr betreuen Sie ja als neuer Bundestrainer die Abfahrer mit der Zielvorgabe, sie auf hohem Niveau zu halten. Was würden Sie sagen, Mission gelungen?
Ja, da bin ich jetzt nicht so zufrieden. Die Situation ist natürlich diese gewesen im Frühling, dass wir extrem viele Verletzungen gehabt haben. Der Andi Sander kommt aus einer Kreuzbandverletzung zurück. Dann ist der Schmid Mano, der hat eine Virusinfektion gehabt, der Thomas hat Kreuzband. Und somit war uns auch klar, dass diese Saison schwierig wird. Wir wollten aber trotzdem, dass unsere Gesamtmannschaftsentwicklung nach vorne geht. Das ist uns ja eigentlich nicht zu 100% zufriedenstellend gelungen. Also der Peppi hat extreme Probleme über die ganze Saison gehabt, hat sich dann auch noch am Anfang der Saison vor Lake Louis die Hand gebrochen. Der Manu Schmidt hat sich auch wieder die Hand gebrochen, wurde jetzt wieder operiert. Also die Abfahrtsmannschaft hat sich sehr gut entwickelt in den letzten Jahren, aber wir sind uns total bewusst, dass wir schon nicht hundertprozentig stabil aufgestellt sind. Und jetzt sind wieder Verletzungen dazugekommen. Also die Leistungsentwicklung mit der restlichen Mannschaft bin ich eigentlich nicht zufrieden.
Sie haben ja auch nicht nur die Leistungsstärke zuletzt bewertet der deutschen Mannschaft, sondern auch ein wenig kritisiert die Motivation im deutschen Team. Läuft da etwas schief?
Na, ich würde das nicht Motivation, die Jungs sind alle motiviert. Es ist nicht, dass die keine Motivation haben, aber es fehlt so das letzte Quäntchen Risiko manchmal und das Gefühl, wann muss ich was machen. Manchmal habe ich das Gefühl, sie wollen es mit der Brechstange erzwingen, das geht im Abfahrtsport auch nicht. Und dann fahren wir wieder Situationen, wo man richtig 100% Risiko geben muss, einfach wieder zu passiv. Und das ist uns heuer eigentlich nicht gelungen, mannschaftlich vor allem im Super-G. Das ist eigentlich die Disziplin, wo ich am meisten enttäuscht bin, weil das war doch mannschaftlich immer unsere Paradedisziplin eigentlich.
Als Techniktrainer waren Sie selbst ja auch für viele Erfolge von Olympiasiegerin Maria Höfl-Riesch mitverantwortlich. Welche Erfahrungen von damals helfen Ihnen denn heute?
Ja, ich war natürlich mit der Maria jahrelang unterwegs und mit Vicky Redensburg und mit der Katrin Hölzl. Und ich komme ja von der Technikseite. Ich habe ja auch die Speed-Mannschaft der Herren die letzten 5 Jahre betreut. Und mein Credo war schon immer, extrem hohes technisches Niveau in diesen Abfahrtsport zu bringen. Und das hat meiner Meinung nach auch ausgemacht. Also in den letzten Jahren, vor allem bei schwierigen Rennen, immer mannschaftlich sehr gut gefahren sind, weil wir technisch uns extrem weiterentwickelt haben. Und jetzt ist so, habe ich so das Gefühl, es ist so ein kleiner Schlendrian in der Mannschaft und da gibt es sicher im Sommer wieder anzusetzen und wieder schauen, dass wir diese Stärke wieder zurückbekommen.
Wie schwer ist es denn gerade auch im Super-G-Rennen, morgen steht ja auch noch eins in Norwegen an, technisch auf dem hohen Niveau zu fahren, wie Sie es einfordern, wenn gleichzeitig die FIS zuletzt ja auch sehr für die nicht weltcupwürdig präparierten Pisten kritisiert wurde?
Ja, solide Technik hilft mir überall. Also wenn die Pistenverhältnisse nicht gut sind, wenn ich technisch sauber Skifahrer, dann bin ich da einfach stabil. Und das ist für mich der Grundstein, dass ich auch Sicherheit bekomme und gewisse Risiken eingehen kann. Ich würde jetzt einmal sagen, da hier oben in Norwegen, da ist Winter, wir haben jetzt eine perfekte Abfahrt gehabt. Da ist es auch leicht für die Veranstalter bzw. für die FIS perfekte Bedingungen zu schaffen. Die letzten Wochen in Mitteleuropa, die waren natürlich schwierig. Und es ist immer grenzwertig. Mit solchen Temperaturen, sobald man Salz verwenden muss im Speedbereich, weiß man, dass man sich an der Grenze bewegt von der Sicherheit her. Und es ist nicht so leicht, diese Entscheidung zu treffen, ob man jetzt ein Rennen absagt oder ob es noch vertretbar ist, dass man die Rennen fährt.
Für morgen jetzt also optimale Rahmenbedingungen, sagen Sie, für das Super-G-Rennen. Was erwarten Sie entsprechend?
Ich erwarte mir morgen, dass die Jungs einfach nochmal richtig versuchen, das Letzte rauszuholen. Wettersituation wird nicht so sein wie heute. Er meldet Schneefall und Wind. Wir waren schon auf der Strecke, der Lauf ist schon gesetzt, also der Untergrund ist super. Und da müssen wir einfach versuchen, dass wir das heutige Mannschaftsergebnis nochmal ausbessern und dann nochmal alle, also wir halt alle als Mannschaft einmal zufrieden sind.
Nun ist ja das Weltcup-Finale in Cortina d'Ampezzo wegen des Coronavirus abgesagt worden. Das hat auch Kritik hervorgerufen. Die FIS, also der Weltverband, habe die Aktiven nicht in die Entscheidung mit eingebunden, heißt es mancherorts. Teilen Sie diese Kritik?
also diese Kritik teile ich eigentlich nicht. Ich glaube, da gibt es einfach Gremien, die sollen diese Entscheidungen treffen. Da ist ja, das geht ja rauf bis zur Politik, ob es vertretbar ist oder nicht, beziehungsweise gewisse medizinische Gremien entscheiden das. Und ich finde das nicht berechtigt, dass man da noch Athleten fragen würde, ob das zu gefährlich ist oder ob man diese Veranstaltung durchführen sollte. Da gibt es Experten dafür, die haben das entschieden und ich finde, das ist vollkommen okay.
Beeinträchtigt Sie diese Sorge um das Coronavirus und die Ansteckungsgefahr jetzt in Ihrem Skialltag beispielsweise auch an so einem Weltcup-Wochenende?
Eigentlich nicht. Also man denkt natürlich darüber nach, weil man ja jeden Tag in den Medien hört, dass sich der Virus mehr und mehr ausbreitet. Aber wir im Hochleistungssport, wir leben ja mit der Situation, dass wir sehr auf Hygiene achten, gewisse Maßnahmen immer beachten, weil im Hochleistungssport die Athleten ja relativ sich am Limit bewegen körperlich und da versucht man natürlich immer mit Desinfektionen und gewissen Maßnahmen dem entgegenzuwirken.
Sagte Bundestrainer Christian Schweiger hier im Deutschlandfunk zu diesem Skirennwochenende im norwegischen Kvitfjell. Die deutschen Skispringer haben ihren dritten Teamsieg in Serie verpasst. Am Holmenkollen in Oslo gewann Gastgeber Norwegen und auch das Weltcupfinale der nordischen Kombinierer ist fest in norwegischer Hand. Thomas Bareis.
Der Norweger Jarl Magnus Rieber dominierte auch den letzten Weltcup in der nordischen Kombination in Oslo. Nach einem überragenden Springen hatte der 22-jährige Überflieger der Saison auf dem heimischen Holmenkollen seinen 14. Saisonsieg eingefahren. Nach dem Springen und einem 10-Kilometer-Lauf überquerte er exakt 54 Sekunden vor dem Breitnauer Fabian Riesle die Ziellinie. Der Finne Ilkka Herola komplettierte das Podest mit Rang 3. Alle Wettkämpfe in Oslo finden wegen der Corona-Krise unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Da das eigentlich als Saisonfinale geplante Wochenende in Schonach im Schwarzwald vorzeitig wegen zu wenig Schnee und zu warmen Temperaturen abgesagt wurde, ist damit auch der Gesamtweltcup vorzeitig beendet. Hinter Rieber belegen sein Landsmann Jürgen Graback und der Oberstdorfer Vinzenz Geiger die Ränge 2 und 3.
Und Norwegens Skilangläuferin Therese Johaug hat zum insgesamt dritten Mal und zum ersten Mal nach ihrer Dopingsperre vorzeitig den Gesamtweltcup gewonnen. Allerdings gewann das heutige Weltcuprennen die erst 20-jährige Frida Karlsen aus Schweden. Katharina Henning wurde aus Oberwiesenthal Sechste. Es ist immer wieder angeklungen, auch in dieser Sendung, von diesem Coronavirus ist allerorten viel zu hören. Von Zuschauerausschluss bis Komplettabsage ist im Sport schon alles dabei. Und jetzt ist auch der Straßenradsport betroffen. Drei traditionelle Frühjahrsrennen wurden wegen der aktuell starken Ausbreitung der neuen Krankheit in Norditalien abgesagt, darunter auch die Fernfahrt Tirreno Adriatico und der Frühjahrsklassiker Mailand Sanremo. Renndirektor aller drei Rennen ist Mauro Venier und er verdeutlicht, dass nicht allein die Ansteckungsgefahr ausschlaggebend für die Absagen war.
Es gab nicht die Bedingungen, die die Regierung gefordert hat. Und deshalb wurde die Entscheidung gemeinsam mit den Verantwortlichen getroffen. Es ist eine Entscheidung, die leider gar nicht anders ausfallen konnte.
Teilte telefonisch Mauro Venier, Renndirektor aller drei Rennen, mit. Venier hatte bis zuletzt gehofft, doch noch einen Weg zu finden.
Hinzu kommt das Problem, im Falle von Stürzen kaum in die Krankenhäuser zu kommen. Im Moment sind die total überlastet.
Ausschlaggebend für die Absage war nicht nur die Ansteckungsgefahr.
Während die Behörden die italienischen Rennen abgesagt haben, finden in anderen europäischen Ländern noch Straßenrennen statt. Bora Hansgrohe schickt nun ein verstärktes Team nach Frankreich.
Meinte Renndirektor Venier. Die Absagen erreichten die Teams teilweise erst vor Ort. Team Bora Hansgrohe mit Superstar Peter Sagan war bereits in Siena eingetroffen. Dort sollten am Samstag die Strade Bianche stattfinden. Jens Zemke, sportlicher Leiter von Bora Hansgrohe.
Wir haben uns am Donnerstag halt noch die letzten 80 Kilometer von der Rennstrecke angeschaut und haben halt bis zur definitiven Absage alles so gemacht, als würde das Rennen wirklich stattfinden. Ja, speziell für die Fahrer tut es mir halt leid, weil sie sehr viel harte Arbeit in der Vorbereitung halt reingesteckt haben und wir also wirklich mit einem hochmotivierten Team da an den Start gestanden hätten.
Während die Behörden die italienischen Rennen abgesagt haben, finden in anderen europäischen Ländern noch Straßenrennen statt. Bora Hansgrohe schickt nun ein verstärktes Team nach Frankreich.
Unsere Teamführung hat sofort reagiert und das Team neu ausgerichtet, da die Situation in Frankreich und Belgien nicht ganz so brenzlig ist, werden wir nun zwei starke Mannschaften dorthin entsenden. Das eine ist ein Rennen in Belgien, das Grand Prix Monzaire. Die sind wohl der große Gewinner von der Absage von Strade, da nun etliche World Tour Teams bei dem kleinen Rennen am Start stehen werden. Und wir schicken natürlich unsere Top-Besetzung jetzt zu Paris-Nizza.
Am Sonntag ist dort Start. Auf den Weg nach Frankreich machte sich auch der Berliner Radprofi Roger Kluge. Er ist allerdings auf alle Eventualitäten eingestellt.
Ich wäre bereit für Paris-Nizza, könnte mir aber auch vorstellen, wenn das abgesagt wird oder wir als Team nicht starten sollten, dass ich halt ins Trainingslager gehe oder eben zu Hause bin und hier trainiere. Das wäre für mich jetzt weniger schlimm.
Bis zum Schluss wird wohl offen bleiben, ob die Fernfahrt durch Frankreich tatsächlich stattfindet. Denn von sich aus haben bereits einige World Tour Teams auf alle Rennen im März verzichtet. Team Ineos mit dem vierfachen Tour de France-Sieger Chris Froome legt nach dem Tod von Sportdirektor Nicolas Portal eine Pause ein. Team Astana ebenfalls, auch das australische Team Mitchelton Scott. Und CCC mit dem Berliner Simon Geschke bleibt aus eigenem Entschluss ebenfalls der Fernfahrt durch Frankreich fern. In den Teams, die teilnehmen, ist es den einzelnen Profis freigestellt, ob sie antreten wollen. Roger Kluge für Team Lotto Soudal unterwegs.
Das wird im Team auch besprochen, beraten und Entscheidungen abgewarten, ob und wer sich in der Lage fühlt, Radrennen zu fahren. Also das Team hält das aktuell ganz, ganz offen und jeder kann individuell entscheiden, ob er fahren möchte oder nicht, ob er sich wohlfühlt in der Situation.
Weil niemand einschätzen kann, wie sich die Situation entwickelt, werden im Kopf auch schon Geisterrennen durchgespielt.
Entlang einer Rennstrecke jetzt Zuschauer fernhalten, ist irgendwo schwierig. Da müsste man ja eine ganze Menge mehr Polizisten oder freiwillige Helfer an den Start kriegen.
Meint Roger Kluge. Bezogen auf Paris-Nizza vermutet er.
Wahrscheinlich wären eben die Buszonen, die sonst immer beim Start und Ziel irgendwie auch verfügbar sind oder zugänglich sind für die Fans im Radsport, dass sie die einfach zumachen.
Renndirektor Mauro Vegni bangt derzeit um das Saisonhighlight in Italien, den Giro d'Italia im Mai. Sollte sich die Situation nicht grundlegend ändern, ist auch der in Gefahr. Vegnis Wunsch für die schon ausgefallenen Rennen?
Wir wollen die Rennen veranstalten, ganz klar. Jetzt muss man mit dem Kalender sehen, was geht und was nicht machbar ist.
Frühjahrsrennen im Herbst vielleicht, wenn die Ausbreitung des Virus das erlaubt. Das große Virus-Durcheinander hat auch den Radsport erreicht.
Tom Ostroff hat sich nach den Absagen im Straßenradsport für uns umgehört. Sein Beitrag findet sich auch bei uns auf der Webseite deutschlandfunk.de/sport. Das deutsche Tennis-Davis-Cup-Team hat zum zweiten Mal nach 2019 die Finalrunde im November in Madrid erreicht. Mara Tellmann mit den Einzelheiten.
Jan-Lennard Struff holte den entscheidenden dritten Punkt und sorgte damit für den Erfolg in Düsseldorf. Es war erneut ein souveräner Auftritt des Deutschen. Struff besiegte den Weißrussen Igor Gerasimov glatt in 2 Sätzen, 6:3 und 6:2. Den Weg zur Vorentscheidung geebnet hatte zuvor das Doppel, das Deutschland mit 2:1 in Führung gebracht hatte. Die French Open-Sieger des letzten Jahres, Kevin Krawitz und Andreas Mies, gewannen ein enges Match gegen Ilja Iwaschka und Andrei Wasilewski mit 6:4. Und 7:6. Deutschland ist also seiner Favoritenrolle gegen Weißrussland gerecht geworden und steht damit wieder im Davis-Cup-Finalturnier in Madrid. Dort spielen im November die 18 besten Tennisnationen um den Titel.
Sport am Samstag mit Astrid Ravol ist damit fast vorbei. Zwischen Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund steht es nach nunmehr 68 Spielminuten nach wie vor 1:1. In der 8. Minute hatte ja Hazard den BVB in Führung gebracht. In der 50. konnte dann Lars Stindl ausgleichen zum 1:1. Nachher ab 22.50 Uhr gibt's uns wieder mit Sport aktuell und damit im Endstand dieser Abend-Bundesliga-Partie. Bis dahin.